Liebe Gemeinde, ich komme zur Predigt und lese aus der Apostelgeschichte Kapitel 27. Titel der Predigt ist Rettung aus Seelennot. Also es ist etwas ein zweideutiger Begriff. Als entschieden war, dass wir nach Italien segeln sollten, übergaben sie Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius von der kaiserlichen Truppe. Da bestiegen wir ein adramytisches Schiff, das Orte entlang der Küste von Asien anlaufen sollte, und segelten ab. Mit uns war aber auch Aristarch aus Thessalonich. Am nächsten Tag kamen wir in Sidon an, und Julius war menschenfreundlich zu Paulus und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und ihre Pflege zu genießen. Von dort segelten wir südlich von Zypern, weil uns die Winde entgegen waren, und fuhren durchs Meer bei Zilizien und Pamphylien nach Myra in Lycien. Dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria, das nach Italien fuhr, und ließ uns darauf umsteigen. Weil wir aber langsam vorwärts kamen und in vielen Tagen kaum wegen des Windes bis Knidos gelangten, segelten wir mühsam südlich von Kreta Richtung Salmone. Da kamen wir an einen Ort mit Namen Guthafen, in der Nähe der Stadt Lysaea. Da viel Zeit vergangen war und die Schifffahrt gefährlich wurde, weil auch das Fasten schon vorüber war, ermahnte sie Paulus: »Männer, ich sehe, dass die Schifffahrt mit Leid und großem Schaden ausgehen wird, nicht allein für die Ladung und Schiff, sondern auch für unser Leben.« Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als Paulus. Da der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, rieten die meisten von dort abzusegeln, um möglichst zum Überwintern nach Phönix zu gelangen, einem Hafen Kretas, der nach Südwest und Nordwest blickt. Da ein leichter Südwind wehte, meinten sie, ihr Vorhaben ausführen zu können, hoben die Anker und fuhren an der Küste Kretas entlang. Nicht lange danach aber brach ein Sturmwind los, den man Euroklydon nennt. Als das Schiff erfasst wurde und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. Da wir durch das Unwetter schwer litten, warfen sie am nächsten Tag Ladung ins Meer, und am dritten Tag warfen wir das Schiffsgerät hinaus. Weil aber viele Tage weder Sonne noch Sterne schien und das starke Unwetter uns bedrängte, schwand alle Hoffnung auf Rettung dahin. Da man lange nicht gegessen hatte, trat Paulus auf und sagte: »Männer, man hätte mir geholfen sollen und nicht von Kreta aufbrechen sollen, dann wäre uns dieses Leid und dieser Schaden erspart geblieben. Nun ermahne ich euch, dass ihr unverzagt seid, denn keiner wird das Leben verlieren, nur das Schiff ist verloren. Denn diese Nacht stand bei mir ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und diene. Er sagte: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser gestellt werden, und Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Darum, Männer, seid unverzagt, denn ich glaube Gott, dass es so geschehen wird, wie er es mir gesagt hat. Wir müssen aber auf irgendeine Insel auflaufen.« Als die 14. Nacht kam, seit wir im Adriatischen Meer trieben, um Mitternacht meinten die Seemänner, sie kämen an ein Land. Sie warfen das Senkblei aus und fanden 20 Faden, und ein wenig weiter zeigte es 15 Faden. Da fürchteten sie, wir würden auf felsige Orte stoßen, und warfen hinten vom Schiff 4 Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Als sie aber fliehen wollten, das Beiboot ins Meer ließen und vorgaben, sie würden vorn am Schiff Anker auswerfen, sagte Paulus zum Hauptmann und den Soldaten, wenn die nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Da schnitten die Soldaten die Seile des Beiboots ab und ließen es hinunterfallen. Und als es anfing hell zu werden, ermahnte Paulus alle, Nahrung zu sich zu nehmen und sagte, es ist heute der 14. Tag, dass ihr nichts gegessen habt. Darum ermahne ich euch, Nahrung zu euch zu nehmen, denn das dient eurer Rettung, und keinem von euch wird ein Haar vom Haupt fallen. Als er das gesagt hatte, nahm er das Brot, dankte Gott vor ihnen allen, brach es und fing an zu essen. Da fassten sie alle Mut und nahmen auch Nahrung zu sich. Wir waren alle zusammen 276 Seelen auf dem Schiff. Als sie satt geworden waren, erleichterten sie das Schiff und warfen Getreide ins Meer. Als es Tag wurde, bemerkten sie eine Bucht mit flachem Ufer. Dahin wollten sie das Schiff treiben lassen. Sie hieben die Anker ab, lösten die Steuerruder, richteten das Segel nach dem Wind und hielten auf das Ufer zu. Als sie an einen Ort gerieten, auf beiden Seiten vom Meer umspült, lief das Schiff auf. Der vordere Teil saß fest und der hintere Teil zerbrach durch die Gewalt der Wellen. Da rieten die Soldaten, die Gefangenen zu töten, damit sie nicht fortschwimmen und entfliehen konnten. Aber der Hauptmann wollte Paulus retten und verwehrte es ihnen, und er befahl, dass jene, die schwimmen konnten, sich zuerst an Land retteten, dann die anderen auf Brettern und Schiffsteilen. Und so geschah es, dass alle gerettet an Land kamen. Amen.
Amen.
Ich bete und dann die Predigt. Allmächtiger Gott, wir haben gebetet und bekannt, dass du alle Macht hast im Himmel und auf Erden. Und wir sehen diese Macht nicht immer. Aber du hast sie, du hast es gesagt und du sorgst für die Deinen und du tust es zur Rettung von Leib, Seele und auch zur Rettung des Geistes. Wir befehlen uns jetzt dir an, deinem Wort bei dieser schwierigen Predigt oder bei dieser schwierigen Kreuzfahrt, dass du auch etwas für uns dabei hast. Amen.
Amen.
Einleitung. Der Herr hat Paulus zum Apostel berufen und ihn als Missionar unter die Heiden gesandt, vorwiegend unter die Heiden. Und als ihn die Juden im Tempel in Jerusalem sahen und dachten, es wäre ein Heide bei ihm, dass er den in den Tempel geführt habe, da haben sie ihn gepackt, geschlagen, aus dem Tempel hinausgerissen und wollten ihn lynchen. Die Römer haben eingegriffen und ihm den Gefangenen entrissen. Und das mehr als einmal, denn sie wollten andauernd diesen Paulus umbringen. Wenn sie es bei Gericht nicht geschafft haben, dann halt mit Meuchelmord. Schlussendlich landet Paulus vor dem römischen Statthalter in Caesarea und der zieht den König Agrippa dazu, den jüdischen König, und Paulus muss sich auf den Kaiser berufen, denn er ist nicht sicher. Über zwei Jahre ist er in Caesarea in Haft und dann schlussendlich wird er nach Rom überführt. Und damit beginnt unsere Mittelmeerkreuzfahrt. Die beginnt dann für sich gut. Der Centurio Julius nutzt normale Handelsschiffe, da keine Kriegsgaleere zur Verfügung steht. Und Sie segeln mit dem Schiff nach Norden an der Küste entlang. Paulus wird von zwei Christen begleitet. Der eine ist der Arzt Lukas, der das Lukasevangelium und eben auch die Apostelgeschichte geschrieben hat. Und dann ist noch einer dabei aus Thessalonich. Also Lukas beschreibt hier sehr genau und detailliert, wie das vor sich gegangen ist. Er nennt alle Orte und ihre Kreuzfahrt, hat auch seemännische Begriffe und die Probleme, die sie auf der Kreuzfahrt erleben, die nennt er auch sehr genau. Auch Geografie stimmt. Sehr gut. Der Centurio ist freundlich zu Paulus. Sie laufen die Hafenstadt Sidon an, das ist im Libanon, heißt immer noch so. Und der Offizier erlaubt dem Paulus, dass er zu Lukas und Aristarch geht, damit die für ihn sorgen, damit sie ihn umsorgen, denn er ist an für sich gekettet auf dem Schiff. Tja, das ist an für sich sehr freundlich. Lukas verwendet das Wort Philanthropie. Es ist Menschenfreundlichkeit vom Hauptmann. Denn was er da tut, ist nicht ganz ungefährlich. Sie sind da im Hafen und da könnte doch verschwinden. Und ein Römer, ein Soldat, ein Offizier auch, ja, die haften mit ihrem Leben für ihre Gefangenen. Verschwindet er, werden sie exekutiert. Also ist freundlich. Es geht weiter, sie müssen umsteigen in Myra. Sie finden ein Schiff, das Getreide aus Ägypten, aus Alexandria nach Rom liefern will. Und es ist an für sich ziemlich spät, dass dieses Schiff noch unterwegs ist. Zeitangabe. Paulus sagt es, es ist nach dem Fasten, gemeint ist das Fasten des Yom Kippur, und Yom Kippur ist im Oktober, im Normalfall. Und dann im Herbst, da beginnen eben diese Herbststürme, und dann sind nur noch wenige Schiffe unterwegs. Und tatsächlich, sie plagen sich an der Südküste von Kreta entlang, erreichen den sogenannten Guthafen bei Lasea, aber der Schiffseigner, der will weiter nach Phönix, das ist im Westen von Kreta, ist ein Hafen, in dem man überwintern kann. Ja, und das will er. Und da rät Paulus zum ersten Mal. Insgesamt ermahnt er sie tatsächlich dreimal auf dieser Kreuzfahrt. Und bitte beachten, er ist Gefangener. Er ist kein Seemann. Er ist kein Befehlshaber. Er ist Gefangener. Ja, er sagt ihnen, das könnte gefährlich werden. Es ist eben auch schon spät und die Winde. Und ich fürchte, dass wir Leib und Leben oder Schiff und Leben verlieren. Und beim ersten Mal, da denken sie tatsächlich, was hat der uns zu sagen? Er ist kein Seemann, er ist Gefangener. Was soll denn das? Eine Landratte. Und wir sind Nautiker, wir sind Seemänner. Ja, sie tun nicht, was er sagt. Und der Hauptmann hört auf den Kapitän und den Steuermann, die kennen sich ja aus. Beim zweiten Mal, als das Elend schon über sie hereingebrochen ist, ermahnt Paulus wieder. Man hätte mir doch gehorchen sollen. Aber, ja, das merken sie jetzt auch. Nach so vielen Tagen und Nächten, in denen auch viele, also der Passagiere, seekrank waren, wie sie sich, man kann sich das schon vorstellen, also andauernd hoher Seegang und das ist nicht so schön. Die haben sich, wie man so unschön sagt, die Seele aus dem Leib gekotzt. Und auch die Seeleute, die waren völlig entkräftet. Nicht nur körperlich, auch seelisch und geistig. Paulus war nur körperlich und seelisch entkräftet. Da er kein Seemann war, und das andauernde Geschaukel, das Riesengeschaukel bei Kälte und Nässe, hin und her gerissen von den Wellen, ihm war wahrscheinlich speiübel. Und wenn es dem Körper nicht gut geht, zieht er auch die Seele in Mitleidenschaft, dann geht seinem seelisch oder psychisch eben auch nicht gut. Ist auch umgekehrt so. Die Seele kann den Körper mitreißen oder beeinflussen und schlecht machen. Die psychosomatischen Leiden, die sind denn durchaus viel bekannt, aber ja, ihnen auf den Grund gehen, das ist tatsächlich ein Problem. Ein praktischer Arzt, ein Christ, der sagte, dass er doppelt so viel Zeit für seine Patienten braucht und einplant, weil ein Teil ihrer Leiden auch psychisch sind, und er redet dann mit ihnen. Und es wird dann zum Teil etwas. Also er verzichtet auf Geld und redet mit diesen Leuten. Er sorgt sich auch um ihre Seele. Was Paulus hier verkündet, dass nämlich sie gerettet werden, das erleben sie nicht gleich. Es stürmt weiter und das Elend nimmt sogar noch zu. Also jetzt müssen wir uns seine Seelsorge einmal vorstellen, dass beim zweiten Mal sagt er, ihr werdet gerettet. Und es wird immer schlimmer. 14 Tage lang sind sie in dem Sturm und sie legen eine Strecke zurück, sie können sich nur treiben lassen, sie sind völlig hilflos, die machen in diesem Sturm 1000 Kilometer. Und nicht geradeaus. Ja, der kann gut reden. Hat er beim ersten Mal auch schon getan. Sie erleben nicht gleich, dass sie gerettet sind. Also Gott hat da nicht sofort eingegriffen, alles gut und wunderbar. Nein. Dann am 14. Tag hört die Besatzung die Brandung von irgendwie die Wellen an Land tosen. Und sie wollen ein Beiboot ins Wasser bringen, denn das Schiff wäre wahrscheinlich an den Klippen zerbrochen. Und da ermahnte Paulus zum dritten Mal. Und er sagt dem Hauptmann, dass sie sterben werden, wenn die Besatzung das Schiff verlässt. Also die haben dem Paulus nicht geglaubt bis hierher, die Besatzung. Aber der Hauptmann glaubt dem Paulus dieses Mal. Und er kommandiert die Soldaten los und die lassen das Beiboot ins Wasser stürzen. Also sie tun das mit den Schwertern. Ja, und danach ermahnt und evangelisiert Paulus wieder die geistig, seelisch und körperlich Entkräfteten. Er mahnt zu essen. Und dankt Gott laut und geht mit gutem Beispiel voran. Also musste sich überwinden, um zu essen. Er musste sich nicht überwinden, dass er Gott laut dankt. Ja, dann sehen Sie einen Sandstrand. Und Lukas schreibt, dass davor ein Felsen ist, der von beiden Seiten vom Meer umspült ist. Und sie sind wohl im schmalen Kanal zwischen Malta und Salmonetta. Heute heißt dieser Kanal oder diese Bucht St. Pauls Bucht. Und das Schiff zerschellt auf dem Felsen. Und als die Menschen sich schwimmend oder auf Wrackteilen an den Sandstrand retten wollen, wieder ein Problem. Die Soldaten, die wollen die Gefangenen töten. Wir wissen warum. Werden die entflohen? Wer ist den Soldaten an den Kragen gegangen? Aber der Centurio verhindert das. Und alle werden aus der Seenot gerettet, wie der Engel dem Paulus gesagt hat. Manche werden dann später auch aus ihrer geistlichen Seelennot gerettet. Das werden wir aber erst im nächsten Kapitel sehen. Also, die Kreuzfahrt war nicht so angenehm. Und wir hätten sicher auch gerne, wenn wir in Not sind, dass uns ein Engel beisteht wie dem Paulus. Da habe ich in Vorarlberg Online gelesen, dass ein Auto im Walgau die steile Böschung hinabgefahren ist, also unfreiwillig. Das Auto war völlig zertrümmert, aber dem Fahrer ging es gut. Und da schrieb man in Vorarlberg Online, dass er wohl mehr als einen Schutzengel gehabt habe. Das mit den Schutzengeln, das ist nicht so einfach. Beachten wir, dass Paulus sagt, dass er Gott gehört und ihm dient. Wenn wir einen persönlichen Schutzengel haben wollen, müssen wir laut Psalm 91, Vers 11, auch Gott gehören und ihm dienen. Engel heißt Bote. Malachi, das letzte Buch im Alten Testament, ist hebräischer Name für mein Engel, mein Bote. Und es ist dann für sich gut, Malachi die drei Kapitel zu lesen, die drei Engelskapitel, denn da sagt Gott genau, wie es zwischen Menschen und ihm sein soll. Gut, Malachi. Es gibt noch etwas im letzten Buch des Neuen Testaments über Engel in der Offenbarung. Das sind die sieben Schreiben oder die sieben Briefe des Herrn Jesus an die sieben Gemeinden in Offenbarung 2 und 3. Und sie sind gerichtet an den Engel der Gemeinden. Und diese Schutzengel sind die Prediger, die mit Gottes Wort Geist, Seele und auch den Leib ihrer Christen zurechtweisen und zurechtbringen müssen. Ist gar nicht so übernatürlich, diese Engel. Ja, Gott kann in außergewöhnlichen Nöten auch durch die Geistwesen als Engel senden. Auf Hebräer 2 sagt ja, dass die Engel Geistwesen sind. Aber es ist halt so, wenn man in normalen Zeiten nicht auf sein Wort hört, nützt laut Lukas 16 auch ein Bote aus dem Jenseits nichts. Schutzengel für Geist, Seele und Leib sind aber existenziell wichtig. Und ich komme zum Schluss. Paulus gerät mit 275 anderen in See- und Seelennot. Aber er gehört dem Herrn Jesus, der ihn ja teuer erkauft hat. Er dient dem, der sein Leben für ihn gegeben hat. Teuer erkauft. Also Christen sind teuer erkauft. Sie sind kein Ramsch. Nur wenn sie denn doch Gott nicht dienen, dann erweisen sie sich halt schon als Ramsch. Ja, diese problematische Kreuzfahrt endet gut. Und für manche endet sie auch so, dass sie dann aus ihrer Sündennot, aus ihrer geistlichen Not erlöst werden. Und die geistliche und die Sündennot ist letztendlich das Wichtigste.